Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber das ist voll okay, weil wir quatschen, wir tratschen, ich frage dich ein paar Fragen, es ist alles sehr gemütlich.
Außerdem bei der Hitze kann man eh nichts Ungemütliches machen, oder?
Es ist bitter, einfach langsam bewegen, so langsam wie möglich. Aber ich mag Hitze.
Du magst Hitze?
Ich bin eine heißen. Entschuldigung. Ich mag es lieber heiß.
Du magst lieber heiß, aber ja. Dabei bist du ja kein Sommerkind. Du
Nein,
bist ja Winterkind.
Ich bin ein Winterkind, das es gern warm hat. Ja. Meine Zehen sind immer kalt. Apropos heiß und gemütlich. Nein, keine Ahnung, es ist nicht apropos. Aber wir haben ein nettes Feedback bekommen von der Carmen. Und das wollte ich nur ganz kurz erwähnen und mich bedanken bei der Carmen, weil es so nett war. Sie hat unsere letzte Folge sehr, sehr gut gefunden und sie wollte sich mal bedanken und nennt uns heiter und dass unsere Erzählungen immer fundiert sind.
Yay.
Das ist an dich gerichtet.
Yay. Dankeschön, Carmen.
Und danke auf jeden Fall, dass du uns so gern hörst. Da freuen wir uns. Das motiviert dann ein bisschen, oder?
Das motiviert,
weil genau. Wir reden schon ein bisschen ins Nichts auch, gefühlterweise. Und wenn so manchmal so ein kleines, nettes Feedback kommt, dann weiß man, da draußen ist wer, der hört uns zu. Und wenn es nur die Carmen ist, ist alles gut. Aber heute haben wir ein neues Thema.
Ja.
Was ist unser Thema?
Wir sind wieder mal ein bisschen in der Völkerwanderungszeit unterwegs.
Wann waren wir das letzte Mal dort?
Nach der Galloplazidia, ja. Wann war das letzte Mal bei der Völkerwanderung?
Weiß ich nicht.
Fällt mir jetzt auch gut nicht ein. Könnt ihr uns gerne schreiben, weil es fällt uns gerade selber beides nicht ein.
Egal.
Bei Folge 46 verliert man langsam den Überblick, was die Folgennummern waren.
Wir waren dort, das weiß ich, sogar zweimal. Kommt
mehrfach.
Vor.
Mehrfach. Ich glaube, fast jedes Mal in den 10er-Schritten waren wir einmal drinnen.
Schon?
Ja.
Voll gut. Weil es ist ein spannendes Thema.
Mhm.
Oh, okay, wir sind in der Völkerwanderungszeit. Ja. Und was schauen wir uns denn an dort?
Wir schauen uns diesmal an ein Grab, das bereits im 17. Jahrhundert gefunden worden ist,
so früh schon.
Sich eindeutig einem der Protagonisten der Völkerwanderungszeit zuordnen lässt,
okay.
Und dessen Funde dann auf wundersame Weise verschwunden worden sind. Nein, sie sind gestohlen worden zum Teil und nur mehr ein Teil ist erhalten geblieben.
Komisch, weil das British Museum gab es noch gar nicht.
Nein, diesmal sind wir bei Funden in Paris unterwegs.
Okay.
Ein paar der Funde haben eine Auswirkung gehabt bis zu Napoleon und sind allerdings falsch interpretiert worden, also bis zu Napoleon hin und eigentlich seitdem auch immer wieder. Aber ja,
okay.
Was da für Tierchen miteinander verwechselt worden sind, das werde ich dann später erzählen.
Ich bin gespannt. Ich wette, es gibt ganz viele Verwicklungen wieder mal und unerklärliche Geschichten.
Also es gibt prinzipiell bei so Sachen, wo man nicht wirklich gesicherte Quellen hat, immer wieder lustige Interpretationen von Ereignissen oder Erzählungen.
Mhm. Fälschungen sind oft dabei.
Fälschungen sind oft dabei. Diesmal würde ich jetzt nicht sagen, dass eine Fälschung dabei ist.
Dass wir wissen.
Okay. Das stimmt. Aber wir befinden uns zeitlich gegen Ende des 5. Jahrhunderts. Und wir sind von der Region her im heutigen Belgien, in Wallonien unterwegs.
Da waren wir noch nicht.
Da waren wir noch nicht. Und zwar in Tournai. Mhm. Das hieß in der Antike Tornaco oder Tournaco.
Mhm.
Ist über verschiedene Karten auch belegt. Auf der Tabula Peutingeriana ist es vermerkt, das Verkehrsknotenpunkt ist ab dem 4. Jahrhundert sehr wichtig. Es gibt zwar schon ältere Besiedlungsspuren dort auch, aber ab dem 4. Jahrhundert wird es wirklich wichtig und ist eine der wichtigsten Städte des Frühmittelalters, weil sich von dort aus eines der großen mittelalterlichen Reiche begründet, nämlich das Frankenreich.
Ah, oh, das kennen wir.
Die Franken kennen wir, genau. Die enden ja dann so groß mit Karl dem Großen oder gehen mal zumindest in Karl den Großen über und dann gibt es ja die Aufteilung in das Ostfränkische und das Westfränkische. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir eben Ende des 5. Jahrhunderts dort sind, haben wir noch die Römer, mhm, mehr oder minder dort, mhm, sagen wir mal so. Also dieses Gebiet gehörte zur Gallia Belgica ursprünglich, mhm, und zur Zeit der Spätantike zu der Belgica Secunda. Mhm. Und Tornaco war der Verwaltungssitz dieser Belgica Secunda.
Aber nicht sehr dicht mit Römern besiedelt, oder?
Nicht mehr ganz so. Also nicht die Römer so haben dieses Gebiet, also nördliches Gallien, da hat man dann schon langsam die Kontrolle verloren. Okay. Auch weil es mit Britannien Probleme gegeben hat. Also die Römer haben sich da ein bisschen weiter zurückgezogen, nach Gallien runter, mhm, oder nach Spanien, beziehungsweise kommen zu dem Zeitpunkt ja bereits verschiedene germanische Gentes und siedeln sich an. Mhm. Und die germanische Gens oder eine der germanischen Gentes, die in dieses Bereich übersiedelt, sind die Franken. Und zwar eine spezielle Gruppe der Franken, das sind die salischen Franken oder Saalfranken oder auch Salier genannt. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Geschlecht der Salier im Mittelalter.
Das ist was anderes.
Die werden Sie vielleicht schon mit dem Namen auf die bezogen haben, aber es ist nicht direkt Kontinuität zwischen denen zu sehen. Die Franken tauchen das erste Mal in den römischen Quellen Ende des 3. Jahrhunderts auf. Da wird erwähnt, dass sie eben nördlich des Rheines im heutigen Norddeutschland sitzen, irgendwo in der Nähe von Friesland, dann über den Rhein übersetzen und Gallien plündern immer wieder. Allerdings verbünden sich dann einzelne fränkische Herrscher auch mit den Römern und kämpfen mit ihnen. Und einer dieser römischen oder einer Föderaten ist ein gewisser Merowech. Der Name könnte vielleicht beim einen oder anderen was klingeln, weil Merowech ist der Begründer der Merowinger, also eines der frühen fränkischen Königsgeschlechter. Und dieser Merowech ist in Verbindung zu sehen unter anderem mit Aetius, dem römischen Heermeister, der gegen Attila gekämpft hat auf den katalanischen Feldern 451. Oh. Und man nimmt an, dass eben Merowech dort direkt der Anführer der Franken, die mit den Römern gemeinsam gekämpft haben, gewesen ist.
Alles klar.
Es gibt ja auch Franken, die mit den Hunnen verbündet waren. Das ist ja alles ein bisschen Mischmasch, ne? Mhm. Jedenfalls dieser Merowech sitzt in Tournai und hat einen Sohn, der nach ihm zu herrschen beginnt, und das ist ein gewisser Kilderich. Kilderich wird als Rex bezeichnet, als Kleinkönig. Sein Sterbedatum ist allerdings nicht direkt überliefert, sondern nur über eine indirekte Nachricht, wie lang sein Sohn geherrscht hat, nämlich ein gewisser Chlodwig I. Mhm. Es gibt nämlich von Gregor von Tours die Geschichte der Franken, und der schreibt eben, dass der Chlodwig 511 gestorben ist, nachdem er 30 Jahre geherrscht hat. Deshalb nimmt man an, dass sein Vater Kilderich 481 gestorben ist.
Alles klar.
Also so.
Weil es übernimmt ungefähr dort.
Ja. Mhm. Chlodwig kennt man deshalb, weil er derjenige ist, der sich taufen lässt.
Ah.
Und den Namen, also unter dem Namen Ludwig I. bekannt ist und als der große Gründermythos der Franken-Franzosen gesehen wird. Also da geht es dann ein bisschen in die Nationalgeschichte rein. Aber uns interessiert heute nicht der Chlodwig, sondern uns interessiert sein Papa, der Kilderich.
Der Kilderich.
Was man über die Erzählungen von Gregor von Tours weiß, Gregor von Tours schreibt allerdings im 6. Jahrhundert, das heißt, das sind, ja, 170 Jahre nachher. Es ist also schon ein bisschen Zeit dazwischen. Das heißt, einiges ist auch ins Reich der Fabel zu geben dann.
Klar, auch fabelhafte Geschichtsschreibung.
Fabelhafte Geschichtsschreibung, wo man dann Anklänge zu anderen mythischen Figuren sieht manchmal.
Ja.
Bei Kilderich weiß man, er war mit einem anderen römischen Heermeister verbündet, einem gewissen Ägidius, mhm, und hat mit dem gemeinsam gegen Feinde des römischen Imperiums gekämpft. Man könnte vielleicht annehmen, dass er vielleicht schon unter dem Aetius im römischen Heer angefangen hat zu dienen, weil er war dann doch schon so 16, 17 Jahre. Also er könnte schon in das Heer gekommen sein, wie Aetius noch geherrscht hat, aber ist unklar. Aber was Gregor von Tours lustigerweise berichtet ist, dass der gute Kilderich exiliert worden ist von seinem Stamm.
Ja.
Unter der Begründung nämlich, dass er einen ausschweifenden Lebensstil hatte und die Töchter der anderen Peers immer wieder vergenusswurschtelt hat.
So hat er das niedergeschrieben, vergenusswurschtelt?
Naja, es ist ein bisschen anders formuliert. Ja. Es ist die Verführung von jungen Frauen und ja, was im Englischen unter Debauchery halt so läuft.
Ja, 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 ja.
Jedenfalls weiß man dadurch, dass Kilderich 8 Jahre bei den Thüringern im Exil war. Mhm. Die Thüringer sind nicht die Thüringer von heute, sondern das sind die, die im heutigen Belgien im Umgebiet von Tongeren gesiedelt haben. Das heißt, es ist nicht allzu weit weg von Tournai eigentlich gewesen. Mhm. Und er ist dann nach diesem Exil wieder zurückgekommen und hat dann in der Folge eine thüringische Prinzessin geheiratet, namens Basena oder Basina. Da ist man sich in den Quellen nicht ganz einig. Jetzt gibt es über den Gregor von Tours die geschmackige Geschichte, dass diese Basina eigentlich die Gattin des thüringischen Königs gewesen ist, aber mit dem Kilderich mitgekommen ist, weil sie gesagt hat, er ist so jung und knackig und fähig.
Oh.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen so nach Trojanischer Krieg und die Helena, die mit Paris mitgeht.
Büssi. Büssi. Ja. Und nach, keine Ahnung, schon einmal Game of Thrones und so. Verwicklungen und Verstrickungen. Aber der Ludwig, genau, von wem stammt er? Sagen wir so.
Der Ludwig ist von Kilderich ist und von dieser Basina.
Schon.
Okay. Das weiß man, ja.
Okay.
Ludwig heißt übrigens auf Englisch Clovis.
Clovis, schauen.
Ja, diese Namen sind immer lustig.
Und der Ludwig auf jeden Fall.
Der Ludwig?
Ja. Okay, der war. Okay, das heißt, zu der Geschichte kommt noch was, schätze ich, außer Verführung.
Ja, also die beiden dürften sich relativ gut verstanden haben eben. Ja. Dadurch hat Kilderich auch eine Verbindung zu den Thüringern gehabt. Und mit Basina zusammen hat er 3 Kinder, von denen man weiß. Das eine ist der Ludwig, das ist der Sohn, und der hat dann noch 3 Töchter. Und eine von den Töchtern ist eine gewisse Audofleda, und das ist die spätere Gattin von Theoderich dem Großen, dem König der Ostgoten.
Mhm.
Die hat dann der Ludwig mit dem Theoderich verheiratet, um so ein bisschen Heiratspolitik auch zu betreiben.
Wir müssen irgendwann mal einen Stammbaum aufzeichnen, langsam jetzt.
Einen? Und dann noch das Julisch-Claudische Haus dazu,
nein,
bitte.
Nein, sicher nicht. Da gibt es sicher schon ein fertiges.
Was man sonst über den Kilderich weiß, ist, dass er mit dem Ägidius zusammen gegen einerseits die Westgoten gekämpft hat, an der Loire in Frankreich, in Gallien. Und nach dem Tod des Ägidius hat er dann weiter gekämpft, weil dann verschiedene als Sachsen bezeichnete Stämme in der Loire-Gegend eingefallen sind.
Ja.
Und er hat dann auch noch gemeinsam mit Odoaker, den kennen wir ja, das ist ja der germanische Rex, der den letzten römischen Kaiser aus Rom, den Romulus Augustulus, vertreibt. Mit dem gemeinsam, mit diesem Odoaker, hat er in Italien gegen Alemannen gekämpft. Also er ist eindeutig ein Föderat der Römer, wird von ihnen gefördert, wird von ihnen bezahlt.
Ja.
Und hat die römische Lebensweise genauso angenommen wie die germanische Lebensweise und, wie wir dann später auch noch sehen werden, eine Lebensweise, die mit den reiternomadischen Völkern in Verbindung gebracht werden kann.
Okay. Weil ich glaube, du hast das eben mal erzählt, die Römer waren nie irgendwie, wir kommen jetzt und machen Rambazamba und alle machen so wie wir, sondern sie haben ihnen die Kultur und die Lebensweise ja gelassen.
Genau.
Und jeder hat so machen können, wie er will.
Allerdings in dem Moment, wo du dich so gegen die römische Religion verwehrst, wie die ganzen monotheistischen Religionen, wie die Juden und die frühen Christen, hast du ein Problem.
Ja, dann sind sie.
Und nicht mit uns. Nein, nicht mit uns. Und die anderen, mit denen die Römer die Probleme hatten, sind die Karthager. Aber das ist ein älterer Groll. Der ist viel älter. Deshalb hat Rom auch im 3. Punischen Krieg Karthago komplett dem Erdboden gleich gemacht und den Boden gesalzen, dass dort nichts mehr wächst.
Okay. Das war dann nicht mehr ganz so freundschaftlich.
Nein, das war nicht mehr freundschaftlich, okay. Definitiv nicht.
Okay, okay.
Aber mit diesen ganzen germanischen Gentes ist es relativ freundschaftlich abgelaufen.
Okay.
Natürlich unter auch dem Punkt, dass die Römer sehr gut bezahlen konnten. Wobei es immer die Frage ist, ob jetzt die weströmische Hälfte oder die oströmische Hälfte gezahlt hat, weil die konnten ja untereinander auch gegeneinander Krieg führen.
Ah ja.
Und haben dann verschiedene germanische Heere gegeneinander geschickt.
Oh je. Gar nicht verwirrend.
Was man eben zu Kilderich noch sagen muss, ist, dass er kein Christ war. Das merkt man auch an dem Grab. Also das Artefakt des Tages ist eigentlich sein Grab. Und weil es aber auch keine Rolle spielt, auch in den christlichen Quellen danach nicht, dass er kein Christ ist. Er ist ein guter Römer, er kämpft gegen die Bösen und sein Sohn ist dann der große christliche König, Chlodwig.
Der übernimmt das dann.
Der übernimmt es.
Mit der Taufe. Mhm.
Was man vielleicht noch über die Franken dazu sagen sollte, ist, was ihr Name bedeutet.
Franken.
Mhm, die Franken.
Wir verbinden es obviously mit Frankreich.
Ja, aber es kommt, der Name kommt von einer indogermanischen rekonstruierten Wurzel namens Sverek. Und das heißt so viel wie gierig oder heftig. Das heißt, sie werden übersetzt mit negativ die Habgierigen oder auch die ehrgeizigen, mutigen Kühnern.
Ah.
Und das ist jetzt so eine Frage, ob das ein Name ist, den sie sich selbst geben gehabt haben oder ob das eine Fremdbezeichnung ist. Weil es gibt ja immer wieder, auch bei den Goten, dass es die Eigensicht gibt und die Bezeichnung von außen.
Mhm. Aber das ist nicht ganz klar.
Das ist beim fränkischen Namen jetzt leider nicht ganz klar.
Okay.
Was man mit dem Namen Franken auch verbindet, ist die Franziska. Das ist jetzt ein sehr schöner österreichischer Name noch, finde ich.
Mhm.
Ein süddeutscher Name eigentlich. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist die Franziska ein Wurfbeil.
Oh, also die kommt nicht von den Franken.
Doch.
Der Name, also doch.
Der Name ein Franziska kommt, weil die Franken dieses Wurfbeil verwendet haben.
Ach so, ein mutiger Wurfbeil. Okay.
Ein mutiges Wurfbeil.
Ja.
Das wird eigentlich von den merowingischen Franken hauptsächlich als Angriffswaffe verwendet.
Mhm.
Ist bis im 7. Jahrhundert in Verwendung, dann verschwindet, wird aber auch bei den Angelsachsen zum Beispiel verwendet, weil es gibt sehr viele Funde von diesen Wurfbeilen auf den britischen Inseln.
Mhm.
Der Name selbst, den es als lateinischen Namen gibt für die Waffe, ist Securis oder Bipennis. Das ist ein relativ langes, geschwungenes Eisenblatt mit einer Schneide vorn. Und das wird auf einem so einen halben Meter langen Holzstiel montiert. Und die Funktion ist, dass du das im Nahkampf, also bevor du in den Nahkampf gehst, im Angriff, im Laufen wirfst.
Oh, das ist eine Wurfwaffe.
Das ist eine Wurfwaffe und du kannst das auf 10 bis 12 Meter mal relativ gut werfen.
Mhm.
Angriff ist, du rennst, du wirfst es und dann gehst in den Nahkampf.
Mhm.
Und wenn du heute auf den Mittelaltermarkt gehst, siehst du hauptsächlich diese Beile als Wurfäxte bei den Wurfspielen.
Ah ja, lustig, okay.
Und der Name Franziska hat sich eigentlich ziemlich eingebürgert auch.
Mhm.
Ein nicht so tolles Detail über die Franziska ist, dass während des Vichy-Regimes in Frankreich, also während der Nazi-Herrschaft in Frankreich, das von den Nazi-Anhängern unter den Franzosen als Symbol verwendet worden ist, diese Franziska, als Gegensymbol zu den italienischen Fasces, zu diesen Ruten. Und den Beilen drinnen.
Ah, okay. Mhm.
Die haben das praktisch synonym gleichgesetzt.
Gut, wir haben die Franziska, wir haben die Franken, wir haben den Gilderich. Er ist toll, er ist wunderbar, aber ich schätze, weil es ein Grab gibt, stirbt er auch irgendwann.
Ja, Gott sei Dank sterben sie, weil sonst sind sie irgendwelche, ich weiß nicht, übernatürlichen Wesen, Vampire, Zombies oder sonst was.
Keanu Reeves?
In der Matrix jetzt, was
wir wissen? Der Keanu Reeves ist unsterblich. Von denen gibt es Porträts aus dem, ich weiß nicht was, Jahrhundert.
Ah.
Ich zeig's dir nachher. Egal.
Okay.
Gilderich.
Ja.
Man hat ihn angeblich sterben sehen. Und es gibt ein Grab von ihm.
Genau, es gibt ein Grab von ihm. Nicht nur angeblich, sondern der ist sogar dort eingegraben.
Ach so, gut für ihn. War das auch in Belgien?
Ja, das war eben auch in Tournai, in seiner Residenzstadt. Und das Grab wurde 1653 gefunden. Es befindet sich nämlich in der Nähe einer der frühmittelalterlichen Kirchen der Stadt, und das ist Saint-Brice. Saint-Brice, ich habe diesen Heiligen nicht gekannt, das ist der heilige Brictius von Tours. Das ist dann Nachfolger von Martin von Tours, also von unserem heiligen Martin, den man kennt.
Okay.
Also ein sehr früher Heiliger.
Okay.
Und in der Nähe dieser Kirche wollte man 1653 ein neues Hospiz errichten. Und im Zuge dessen hat man einen ganzen Haufen an römischen Silber- und Goldmünzen gefunden.
Mhm.
Und den Rest, der sich in diesem Grab befunden hat, extrem viele Goldobjekte, aber auch Eisenwaffen.
Mhm. War dieses Grab unterirdisch?
Es war unterirdisch. Man hat es rekonstruiert als einen Grabhügel.
Ah.
Einen Grabhügel mit ungefähr 20 Meter Durchmesser und 4 bis 5 Meter Höhe. Und unter dem Grabhügel befand sich eine Grabkammer, die aus Holz gemauert gewesen ist. Das ist das, was man aus den Quellen irgendwie rausziehen kann, weil nämlich das Gute an der ganzen Sache war, dass bereits 1655, 2 Jahre nach der Auffindung des Grabes, ein gewisser Jean-Jacques Chifflet die Funde des Grabes publiziert hat mit eingehenden Zeichnungen. Also wirklich 1:1 Zeichnungen und Beschreibungen. Ich werde den Link dann in den Blog reingeben, wo man sich das Buch über Google Books runterladen kann und anschauen kann.
Cool, nur dass es das gibt.
Dieses Buch ist übrigens das, was man als erste archäologische Publikation bezeichnen könnte.
Mhm.
Auch wenn von den Befunden jetzt kaum was Gutes drinnen ist, aber die Funde sind einmal alle sehr akkurat drinnen. Die Interpretation ist eine andere Sache. Aber die Funde sind abgebildet, nennen wir es mal so.
Es war mal ein erster Versuch.
Ja.
Der erste Versuch geht immer ein bisschen schief, aber mal ein erster Versuch.
Genau. Wenn man jetzt dran denkt, 1655, zu welchem Reich Tournai damals gehört hat.
Frankreich.
Nein, eben nicht. Das gehörte zu den spanischen Niederlanden. Das heißt, es ist ein Teil des Habsburger Reiches gewesen.
Ah.
Weshalb dieser Jean-Jacques Chifflet das im Auftrag von Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Statthalter der Niederlande, gemacht hat.
Ah.
Und im gleichen Jahr sind allerdings die Funde dann von den Habsburgern an Ludwig XIV. Geschenkt worden.
Vom Ludwig zum Ludwig.
Vom Ludwig zum Ludwig. Vom Papa von Ludwig zum Ludwig.
Genau.
Und deshalb befanden sich die Funde dann in Paris.
Mhm.
Bis zum Jahr 1831, wo sie aus der Nationalbibliothek, dem damaligen Aufbewahrungsort, gestohlen worden sind. Nationalbibliothek in Paris.
Wieso? Von wem?
Ja, wieso ist eine gute Frage. 1831 war ein relativ unruhiges Jahr in Paris. Es gibt die großen Hungerrevolten auch. Bei Les Miserables kommt das ganz gut vor. Das sind ja die Unruhen der 1830er.
Genau, ja.
Das heißt, die Diebe haben es vor allem auch deshalb geraubt, damit sie es einschmelzen können, um das Geld wieder zu verwenden, das Gold. Es ist dann nur mehr sehr wenig gefunden worden. Es sind die wenigen Objekte, sind heute im Cabinet des Médailles ausgestellt. Und das sind, was ich gesehen habe, nur mehr 18 Stück übergeblieben. Und das ist, nachdem es mindestens 300 Münzen und 300 von einer besonderen anderen Gattung gegeben hat, nicht mehr wirklich sehr viele Objekte.
Das ist nicht mehr viel, nein.
Aber ein Zahn ist dabei, ein menschlicher.
Wie bitte?
Ja, das habe ich mir auch gefragt.
Extra?
Extra.
Nicht vom...
Man hat in diesem Grab 1653 unter anderem auch eine kleinere Schädelkalotte gefunden, weshalb man annimmt, dass vielleicht seine Frau bestattet gewesen ist, und ein Pferdeschädel, weshalb man angenommen hat, dass im oberen Teil der Grabkammer ein Pferd gelegen ist, das dann runtergebrochen ist.
Oh mein Gott.
Mit den Pferden hat es auch noch die Bewandtnis, dass man zwischen 1983 und 1986 in Tournai Ausgrabungen nochmal durchgeführt hat im Umfeld des Grabhügels.
Ja.
Und im Zuge dessen hat man 3 Großgräber gefunden, wo insgesamt 21 Pferdeskelette bestattet gewesen sind.
Sie waren auch sehr nah an ihren Pferden dran.
Ja, und das ist ja irgendwie etwas, was man jetzt nicht so unbedingt mit den Germanen verbindet, sondern eher mit den Reiternomaden.
Genau, ja.
Und von der Untersuchung her sind diese Gräber vom Ende des 5. Jahrhunderts. Das heißt, es wird sehr gut in die Zeit reinpassen mit dem Tod von Kilderich. Es ist nicht fix, dass es dabei war. Die Gräber sind ungefähr 20 Meter vom Hauptgrab entfernt.
Mhm.
Aber es könnte eigentlich ganz gut dazu passen.
Mhm.
Was man auch noch zum Hauptgrab sagen muss, ist dieser riesige Tumulus eben gewesen. Und der dürfte als Art Gründergrab angesehen worden sein in der Nekropole, weil man hat wirklich mindestens 20 Meter Abstand gehalten, bevor man neue Gräber angelegt hat. Und die Gräber, die dann so bis zu Beginn des 6. Jahrhunderts dort deponiert worden sind, haben sich an das Grab orientiert. Und danach im 7. Jahrhundert geht man ja zu den Reihengräbern über in der Anordnung und dann bezieht man sich nicht mehr auf den Hügel.
Dann weiß man, okay, das war davor, schätze ich.
Das war davor, genau. Wird der Grabhügel als Fürstengrab bezeichnet und Fürstengräber haben wir in unserer Folge über die Hügelgräber schon gehabt, was die für herausragende Stellung haben. Und man geht auch davon aus, dass es eben bei den Germanen, wo es diese Sitte mit den Hügelgräbern nicht so gegeben hat, die haben das eigentlich nicht gekannt, die müssen das irgendwo woanders hergenommen haben.
Oh, die haben das abgeschaut.
Die haben das abgeschaut.
Mhm.
Und beim Killerich geht man davon aus, dass er sich von den Thüringern abgeschaut hat. Mhm. Und die Thüringer, wie ich erwähnt habe, waren ja Verbündete der Hunnen. Und von den Hunnen wiss man, dass die in Großgrabhügeln ihre Kahne bestattet haben.
Dann haben sie es von denen abgeschaut.
Ja.
Plus genau. Das Ding mit den Pferden.
Plus das Ding mit den Pferden, genau. Und etwas weiteres noch, was von den Hunnen kommt. Das kommt dann mit den Funden.
Okay, ja. Der Zahn?
Nein, der Zahn nicht. Das wenn, dann wären es Haare. Die Hunden haben gern so ihre Haarbüschel abgeschnitten und in die Gräber reingelegt. Ja, für die neuen Frisuren dann halt.
Klar. Frische Frisur für die neue Welt.
Ich habe jetzt schon mehrfach die Funde erwähnt, die man aus dem Grab geborgen hat.
Ja.
Und es sind von Münzen her, es sind ungefähr 200 Denare aus der mittleren Kaiserzeit gewesen, also Silbermünzen, und ungefähr 100 Goldsoli, die alles so mit Ostrom in Verbindung gebracht werden können, also dem byzantinischen Hof. Und die letzten sind so Prägungen vom Kaiser Zenon, und das ist so 477 bis 491. Das heißt, der passt wunderbar, wenn der gute Kilderich 481 stirbt, dass er vorher von dem noch Münzen bekommen haben könnte.
Geht sich aus.
Geht sich aus. Jetzt hast du mich noch gar nicht gefragt, warum man weiß, dass das Grab vom Kilderich ist.
Oh, ich habe das einfach angenommen, weil es um ihn gegangen ist. Okay, warte, ich frage dich, bist du bereit?
Mhm.
Woher weiß man, dass das überhaupt der Kilderich ist, der da liegt?
Weil man seinen Siegelring im Grab gefunden
okay.
hat.
Okay.
Also ein goldener Siegelring mit seinem Porträt, mit langen, wallenden Haar und also Porträt halt im Frühmittelalter, später antike, wie sie halt so ausschauen können, auf einem kleinen Goldringerl.
Ja.
Und da steht Killeriki Regis rundherum.
Ach so, ja dann.
Dann ist klar, oder? Ja. Ich habe vorher auch erwähnt, dass man von Kilderich weiß, dass er eben Verwalter für die Römer in dieser Region gewesen ist. Und das spiegelt sich auch an einem der Funde wieder, und zwar hat er eine goldene Zwiebelknopffibel. Diese Zwiebelknopffibeln sind vor allem in der Spätzeit Rangabzeichen für hohe Offiziere oder hohe Verwaltungsbeamte. Mhm. Und je schöner und größer und reicher gestaltet, desto höher der Beamt.
Mhm.
Und seine Fibel ist wirklich aus massivem Gold gearbeitet, sehr schön versiert mit Durchbruchstechnik etc.
Mhm.
Und der Fibeltypus ist Kellertyp 6.
Kellertyp 6?
Ja, von einem Herrn Keller.
Ach so.
Ist die Typologie entstanden.
Ach so.
Und diese Fibeln waren dafür da, das Paludamentum, also diesen roten Mantel, auf der rechten Schulter zusammenzuhalten.
Mhm.
Also eindeutig als römischer Funktionär, noch einmal gekennzeichnet, mit den Münzen natürlich untermauert sich das dann auch wieder. Dann gab es noch etwas, was ihn mit den Germanen verbindet.
Mhm.
Und das ist ein goldener Armreif, ein sehr massiver mit 300 Gramm. Der ist ein klassisches Rangabzeichen für germanische Heerführer. Das kennen wir auch aus anderen Gräbern.
Das kriegen sie.
Das kriegen sie als Abzeichen. Mhm. Und das wird auch immer wieder, ich glaube sogar bei Vikings verwendet, das mit den Armreifen.
Ja.
Also das ist zumindest irgendwie in die Ausstattungsriege von Hollywood durchgedrungen, dass man das verwenden kann.
Definitiv, ja.
Was man sonst noch über seine Ausstattung sagen kann, geht vor allem über verschiedene Schnallen und Beschläge, die gefunden worden sind. Eigentlich alle aus Gold. Sehr viele Beschläge in sogenannter Cloisonné-Technik gefertigt. Das ist dieses Zellenwerk, wo kleine Zellen aus Gold gefertigt werden, in die dann rote Edelsteine, Almandine, eingesetzt werden.
Oh.
Und das ist etwas, was man während der Völkerwanderungszeit sehr häufig findet bei Waffen zum Beispiel, bei Scheidenbeschlägen oder auch bei Schwertgriffen kommt das immer wieder vor.
Okay.
Oder bei Schuhschnallen, bei Gürtelschnallen. Wir haben auch sowas in Sutton Hoo gehabt, Cloisonné-Technik, bei unserem Grab, 200 Jahre später, auf den britischen Inseln.
Mhm.
Und bei dem geht man davon aus, dass diese Zellenwerktechnik mit dem byzantinischen Reich, also mit der byzantinischen Reichshälfte in Verbindung gebracht wird, weil es irgendwie über persische oder parthische Einflüsse in die Kunst oder in das Kunsthandwerk übernommen wird.
Cool. Von so weit her.
Von so weit her wieder mal, ja.
Schön.
Was man auch gefunden hat, ist eine kleine Kugel aus Bergkristall mit 5 cm Durchmesser. Da ist die Funktion unsicher.
Okay.
Das Objekt kann man sich lustigerweise im Kabinett der Medaille noch anschauen. Das ist erhalten geblieben.
Okay.
Das konnten sie nicht einschmelzen.
Tja.
Und natürlich jede Menge Pferdezaumzeug. Erstens, wenn das Pferd in der Kammer drüber war und die anderen Pferde rundherum auch.
Ja.
Und Pferde ist dann wieder etwas, was in Richtung Reiternomaden geht.
Doch schon, ja.
Und Teile dieses Pferdezaumzeuges waren unter anderem so kleine Beschläge aus Gold, wo ich auch welche auf die Folien raufgeben werde, die so nette kleine Viecherl sein sollen mit einem Gesichterl und so Flügel und in Almandin eingelegt, die Flügel hinten. Ja.
Sieht aus wie Bienen.
Sieht aus wie Bienen.
Finde ich.
Bist du ganz toll, hast du dieselbe Interpretation wie alle Leute seither. Nur es ist leider die falsche.
Es sind Bienen.
Es ist nicht ganz Bienen. Es gibt,
was ist es sonst?
Also auch, wie man sieht, hat der Chifflet das als Apis bezeichnet, also als Bienen. Mhm. Schaut ja so ähnlich aus, weil was soll es denn sonst sein? Jetzt gibt es nur aus dem hunnischen Kontext solche Beschläge oder Fibeln. Und wenn man sie nicht so schön klein macht, sondern längere Flügel hat und langgezogener macht, sind das Zikaden.
Ah, ja, das sehe ich auch. In den Viech halt, ja.
Genau, und Insekt. In Wirklichkeit sind es Zikaden, die als 300 Stück auf dem ganzen Zaumzeug drauf beschlagen gewesen sind.
Alles klar, ja, knapp daneben. Ich habe gedacht, jetzt kommt ganz was anderes.
Keine Ahnung. Anderes Viecherl, aber eben nicht.
Opossum oder so.
Das wäre interessant.
Aber es ist immer noch ein Insekt. Alles gut.
Das stimmt. Und Waffen hat man natürlich auch im Grab des Kilderich gefunden.
Natürlich.
Eine eiserne Lanzenspitze, eine Franziska, also eine Wurfaxt. Dieses Eisen, die Eisenschneide ist heute auch noch im Kabinett der Medaille zu sehen. Dann eine zweischneidige Spata, also ein Langschwert. Und ein Kurzsachs, also ein kurzes Hiebschwert. Also er hat relativ reiche Bewaffnung gehabt, aber auch eine Mischung zwischen eigentlich Nahkampfwaffen und Reiterwaffen. Von dem her.
Weil sie wahrscheinlich auch am Pferd gekämpft haben, ja, schätze ich mal.
Genau. Und sowohl die Griffe als auch die Scheiden waren reich verziert mit dieser Almandin verzierten Cloisonné-Technik.
Sehr, sehr schön.
Das heißt, wir haben jetzt wirklich im Fundmaterial in seinem Beigaben extrem viele Kulturkreise miteinander vermischt. Wir haben das Römische mit der Fibel und den Goldsolidi und den Denaren, das heißt die Bezahlung, die er von den Römern bekommen hat.
Ja.
Das Germanische mit dem Armreif und ein paar kleineren, vielleicht ist der Bergkristall eher in die Richtung Germanisch zu sehen, weiß man nicht. Die Waffen gehen natürlich, die Franziska geht in seine germanische Richtung. Kurzschwert eher in das Römische, Langschwert eher in das Östliche.
Die Verzierung eher ins Persische.
Das Verzierung eher ins Persische, beziehungsweise dann ins Byzantinische. Das heißt, wir haben sehr stark einen Einfluss von mediterranen Moden auch im heutigen Belgien noch. Mhm. Oder zumindest in der Führungsschicht im heutigen Belgien im Ende des 5. Jahrhunderts. Mhm. Und wir haben das Hunnische. Klar. Mit dem Grabhügel, mit den bestatteten Pferden und auch mit den Zikaden.
Mhm.
Und diese Zikaden sind etwas Lustiges für den Schluss,
okay,
weil nämlich alle gedacht haben, wir sind Bienen.
Ja,
und
inklusive mir.
Inklusive dir. Und weil diese Stücke ja in Paris aufbewahrt worden sind, weiß man ja, dass es da so Anfang des 19. Jahrhunderts einen sehr motivierten korsischen General gegeben hat. Der sich 1804 zum Kaiser der Franzosen hat krönen lassen.
Was hat er jetzt damit zu tun gekommen? Nein,
er hat sich gedacht, er kann diese Lilien der Bourbonen aus dem Wappen nicht mehr verwenden. Jetzt nimmt er etwas Älteres, jetzt nimmt er diese netten Bienen, die ausgestellt gewesen sind, und gibt die auf seinem Krönungsmantel rauf. Nein. Es hat auf seinem roten Krönungsmantel diese kleinen Bienen drauf sind, die eigentlich Zikaden sind.
Oh mein Gott, er hat sie auch falsch interpretiert.
Ja, sicher. Alle haben es falsch interpretiert.
Er hat es aber trotzdem so eigen gemacht.
Er hat es sich zu eigen gemacht und man könnte sagen, er ist wie die Heuschrecken über Europa hereingefallen.
Das ist wahr, das stimmt. Eine sehr käsige Heuschrecke, um fair zu sein.
Ja, und eine sehr kleine Heuschrecke mit Leberproblemen.
Nennen wir die Folge so. Und dann fragen sich halt, was hat das mit den Franken zu tun?
Haben sie Käse produziert?
Schon? Voll gut. Voll gut. Mir gefallen die Bienen. Zikaden sehr, sehr gut. Und der Clash, nicht der Culture Clash, sondern diese Verschmelzung von allen, das irgendwie zusammenkommt, das ist so nett.
Und du kannst aber die nachgebauten Stücke von den gesamten Funden heute im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz anschauen, weil die sind ja auf Repliken spezialisiert und die haben anhand des Buches von Chifflet die ganzen Stücke als Repliken hergestellt.
Also waren die Aufzeichnungen recht gut?
Die Aufzeichnungen waren eben recht gut, bis auf das, was die Befunde angeht. Aber, aber die Funde selbst von den Zeichnungen her waren eben sehr gut. Und deshalb kann man auch noch den Siegelring etc. und so als Repliken bewundern.
Schön. Wär sicher mal wert. Vielleicht ist ja jetzt gerade irgendjemand auf Urlaub in der Gegend.
Also entweder in Mainz oder in Paris im Kabinett der Medaille. Die Reststücke zum Anschauen. Und den Zahn.
Und den Zahn. Ist auch ein Reststück.
Der Zahn des Kilderich. Vielleicht sollte man die Folge so nennen.
Ja, ja. Ist aber nicht seiner vielleicht.
Vielleicht ist es der von der Basina.
Wie auch immer. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Mischung aus all den verschiedenen Ecken Europas und darüber hinaus. Gefällt mir sehr gut. Wo man wieder merkt, geografische Grenzen sind nicht so genau. Heute und damals schon nicht und damals schon gar nicht und heute sowieso nicht. Das finde ich sehr schön.
Weil Kulturen manchmal über Grenzen hinweggehen.
Ja, die schauen sich, die haben keinen Reisepass, den sie mitnehmen und herzeigen an der Grenze.
Na, McDonald's gibt es überall.
Alles schön.
Außer jetzt in Russland.
Richtig. Aber Coca-Cola gibt es überall. Du findest überall Coca-Cola, ich wette was.
Ja, da gibt es auch den Film Die Götter müssen verrückt sein, wo irgendwo in Afrika eine Cola-Flasche vom Himmel fällt. Ja. Irgendwas. Ja. Film der 80er Jahre.
Ja, und genauso war es beim Gilderich auch. Danke fürs Podcasten mit mir wieder mal.
Bitte gerne.
Ich fand das sehr schön, wenn irgendjemand Anmerkungen hat zu den Funden oder irgendwelche Gedanken dazu, wie sie zusammenpassen, wo sie herkommen könnten. Vielleicht meldet sich irgendeine Franziska bei uns, das wäre besonders lustig. Dann könnt ihr uns schreiben. Ihr entdeckt uns eigentlich überall im Internet unter Artefakte erzählen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist die artefakte_erzählen@gmx.at. Und da findet man uns, da kann man uns schreiben, wenn man möchte, und vielleicht ein nettes Feedback auch hinterlassen.
Und hören können Sie uns ja auf Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, podcaster.de, Wissenschaftspodcasts, wo ihr uns halt auch so hört.
Und genießt hoffentlich.
Und genießt, ja. Und jetzt vielleicht auch genießt bei dem schönen, heißen Wetter ein Eis oder ein kühles Getränk. Oder zwei. Oder einen Pool oder sonst was in der Art.
Und bleibt's kühl.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Baba.